Leben unter der Verheißung. So ist diese Predigt zu Noah überschrieben. Und das finde ich ein sehr passendes Thema zu Beginn von einem neuen Jahr. Als Christen sind wir eingeladen, nicht unter Angst und Sorge und unter der Arbeit zu leben, sondern unter Gott und unter Gottes Verheißungen, unter Gottes Zusagen. Es ist ganz typisch für Gott, dass er Verheißungen macht, dass er sich uns gegenüber festlegt. Die Geschichte ist voll von solchen Zusagen, von solchen Verheißungen Gottes. Und eine solche Verheißung steht im Zusammenhang mit der Geschichte von Noah. Die Verheißung, die Gott damals Noah und allen Lebewesen dieser Welt aller Zeiten gab, die findet zeichenhaft ihren Ausdruck im Regenbogen. So könnte man diese Predigt eigentlich auch überschreiben als Leben unter dem Regenbogen. Ich habe gedacht, bevor wir da jetzt tiefer einsteigen und ich mehr dazu sage, gebe ich euch kurz Zeit, zu zweit ins Gespräch zu kommen, so wie ihr gerade sitzt. Was verbindet ihr eigentlich mit dem Regenbogen? Wofür glaubt ihr, dass er von Gott her steht? Was verbindet ihr mit dem Regenbogen? Wofür glaubt ihr, dass er von Gott her steht? Dazu kurz Zeit, euch auszutauschen, so wie ihr sitzt. Es ist manchmal gar nicht so leicht, das in Worte zu fassen. Irgendwie weiß man es ja, womit dieser Regenbogen zu tun hat, aber das wirklich nochmal zu fassen, auch für unser Leben zu fassen, darum geht's heute Morgen. Ich möchte euch morgen hineinnehmen in die Noah-Geschichte. Denn ohne, dass wir die ganze Geschichte von Noah vor Augen haben, werden wir auch die Verheißung am Ende dieser Geschichte nicht wirklich erfassen. Und ihr werdet dabei merken, dass Noahs Geschichte ganz viel mit unserer Gegenwart zu tun hat. Dass diese Geschichte bis in unsere Gegenwart hineinreicht und unsere Gegenwart deutet. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann zuckt sie doch bitte jetzt und schlagt mit auf 1. Mose 6. Einzelne Bibelstellen, auf die ich mehr eingehe, werden auch hier vorne erscheinen, so auch die, die ich gleich lese. Andere werden nicht erscheinen, von daher, wenn ihr eine Bibel mit habt, blättert doch bitte mit, das macht es, glaube ich, etwas leichter für euch. 1. Mose 6, ich lese die Verse 5 bis 7. 1. Mose 6, 5 bis 7. Als aber der Herr sah, dass der Menschenbosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Gott sieht auf die Erde und seine Diagnose ist erschreckend. Er sieht, Vers 5, dass die Bosheit der Menschen groß ist, alles Dichten und Trachten ihres Herzens, nur Böse immer da. Gerade mal ein paar Kapitel vor, im 1. Mose 1 lesen wir, Gott sah an alles, was er gemacht hatte und es war sehr gut. Sehr gut und jetzt nur böse. Was ist aus Gottes guter Schöpfung geworden? Durch Misstrauen und Ungehorsam des Menschen ist seine Beziehung zu Gott zerbrochen. Die Sünde kommt in die Welt und mit ihr geht alles kaputt. Die Beziehung der Menschen untereinander, zu sich selbst, zur Erde. Und es folgt ein lawinenartiges Anwachsen der Sünde, von dem man im ersten Kapitel von 1. Mose lesen kann. Brudermord, übersteigerte Rachsucht, Übertretung von Gott gegebenen Grenzen. Und dann diese Diagnose Gottes. Alles Dichten und Trachten ihres Herzens, nur Böse, immer da. Hier wird das Wesen der Sünde deutlich, wie alles, wirklich alles von ihr betroffen ist. Sünde, das sind nicht nur so ein paar isolierbare Taten in unserem Leben, wo wir sagen können, ja, da habe ich mal was Böses gemacht, aber eigentlich bin ich doch ganz gut. Nein, Sünde, das ist auch unser Denken, unser Wollen, unser ganzes Sein, das zieht sich durch alles hindurch. Wie so ein Virus auf dem Computer, der alle Dateien infiziert. Und die Sünde wirkt sich zerstörerisch aus. Sie macht alles kaputt. Wenn man ein bisschen weiter schaut hier, liest man in Vers 12, da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Verderbt ist nicht mehr gerade so ein Wort, das wir viel nutzen, hier Lutherdeutsch in der Bibel. Wir nutzen es vielleicht noch am ehesten, wenn wir von verdorbenen Eiern oder verdorbenem Fleisch reden. Und das passt hier eigentlich ganz gut. Das trifft's. Die Sünde hat alles kaputt gemacht. Alles zerstört. Es ist verdorben. Und Gottes Antwort ist zum einen tiefe Trauer. Wir lesen hier im Vers 6, es bekümmert ihn in seinem Herzen. Er sieht seine Menschen, seine Welt, die er geschaffen hat, und sieht, wie kaputt sie ist, und das geht ihm zu Herzen. Tiefe Trauer. Und seine Antwort ist, dass er entscheidet, alles zu vernichten. Alles durch eine große Flut umkommen zu lassen. Hier tritt Gott als der souveräne Herrscher und Richter dieser Welt auf und entscheidet, dieser Welt ein Ende zu setzen. Vers 7. Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde und alles mit ihnen. Ist das nicht etwas hart? Passt das in euer Gottesbild, dass Gott hier entscheidet, alles zu vernichten? Das geht uns ganz schön schwer runter, dass Gott hier so einen radikalen Schlussstrich ziehen will. Aber ich glaube, wir sollten vorsichtig sein, Gottes Urteil zu schnell zu hinterfragen. Denn dieses Urteil Gottes macht deutlich, wie zerstörerisch die Sünde ist, wie ernst wir sie nehmen müssen. Denn eines wird hier ganz klar im Bericht, die Erde war schon vor der Flut zerstört. Die Erde war schon vor der Flut zerstört durch den Menschen und seine Bosheit. Ich lese noch mal den Vers 12. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Der Mensch hatte die Erde verdorben. Und dann sagt Gott, ich werde sie verderben. Gott verdirbt das, was sich selbst schon verdorben hatte. Um es einem Bild auszudrücken, wenn ich verdorbenes Fleisch wegwerfe, dann sagt ihr nicht, ich hätte es verdorben, sondern es ist verdorben und deswegen tue ich es weg. Oder wieder in einem Bild. Wenn eine Stadt nach einem Krieg bombardiert ist und so kaputt ist, dass es nur noch Sinn macht, alles runterzureißen, neu anzufangen, dann wird man nicht der Person, die runterreißt, um neu aufzubauen, sagen, warum machst du das, warum machst du alles kaputt? Es ist doch schon kaputt. Das ist eigentlich das Bild, das hier entsteht von der Erde und wie zerstörerisch die Sünde sich hier ausgewirkt hat. Es ist alles kaputt. So ernst ist es mit der Sünde und so ernst nimmt Gott sie. Deswegen müssen wir auch wir sie so ernst nehmen, können uns mit ihr nicht arrangieren. Sie macht alles kaputt. Gott zerstört hier also das, was ich selbst schon zerstört hatte. Das war's also. Das Ende, vollständige Vernichtung, um dann vielleicht wieder eine ganz neue Erde zu schaffen. Es ist gut, dass die Geschichte Gottes mit dieser Welt weitergeht. Es geht hier mit einem ganz großen Aber weiter in Vers 8. Vielleicht können wir es hier vorne haben. Noah aber fand Gnade bei Gott. Hier begegnet uns das große Aber der Gnade Gottes in der Geschichte, die sich durch die ganze Geschichte zieht. Diese Gnade, mit der Gott trotz allem an seine Welt und seinen Menschen festhält. Aber. Aber Gottes Gnade hält doch fest an dieser Welt und seine Menschen. Und so wird Noah von Gott beauftragt. Ich lese Kapitel 6 ab 13. Gott spricht zu Noah. Das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpische ihn mit Pech innen und außen. Und ab 17. Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist, unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen, mit deinen Söhnen, mit deiner Frau, mit den Frauen deiner Söhne. Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir. Und Noah tut es. Noah wird beauftragt, diese große Arche zu bauen, und er baut sie und geht mit seiner Familie und den Tieren hinein. Eine Anmerkung ist mir an der Stelle wichtig. Gnade empfangen heißt für Noah nicht Passivität. Es ist nicht so, dass die Gnade Gottes ihn überrollt und plötzlich ist er in dieser Arche drinne, weiß gar nicht, wie er da hinkam, und die Flut geht los. Gnade empfangen heißt nicht Passivität, sondern die Gnade Gottes bedarf der Antwort des Glaubens. Nämlich, dass Noah Gott beim Wort nimmt und die Arche baut, obwohl noch gar kein Regen in Sicht ist. Die Gnade Gottes bedarf der Antwort des Glaubens, auch heute in unserem Leben. Und so baut Noah diese Arche auf Gottes Wort hin und geht mit seiner Familie und den Tieren hinein. Und dann kommt die große Flut. Ich denke, wir alle haben alle vom letzten Jahr noch die Bilder aus Japan vor Augen. Welche zerstörerische Kraft Wasser haben kann. Ich lese 1. Mose 7, Abvers 17. Und die Sintflut war 40 Tage auf Erden, und die Wasser wuchsen und hoben die Arche auf und trugen sie empor über die Erde. Und die Wasser nahmen überhand und wuchsen sehr auf Erden, und die Arche fuhr auf den Wassern. Und die Wasser nahmen überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. 15 Ellen hoch gingen die Wasser über die Berge, so dass sie ganz bedeckt wurden. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte. An Vögeln, an Vieh, an wildem Getier und an allem, was da wimmelte auf Erden, und alle Menschen. Alles, was Odem des Lebens hatte auf dem Trockenen, das starb. So wurde vertilgt alles, was auf dem Erdboden war. Vom Menschen an bis hin zum Vieh und zum Gewürm und zu den Vögeln unter dem Himmel, das wurde alles von der Erde vertilgt. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. In diesem Gericht Gottes gibt es nur einen sicheren Ort, die Arche. Keine andere Sicherheit hält mehr. Kein Haus, das noch so fest gebaut war. Kein Geld auf dem Konto, kein Ansehen, keine Lebensversicherung kann davor schützen. Der einzige sichere Ort ist die Arche. Ob Noah und seine Familie Sorge hatte, dass Gott sie vergisst, dass sie in diesem Boot eingesperrt bleiben und irgendwann vor Hunger sterben? Ich habe keine Ahnung, wie es ihnen ging, als sie da wochenlang in diesem Boot waren, drumherum Dunkelheit, tosendes Wasser, ob da manchmal Zweifel kamen an Gottes Wort und wo Gott ist. Aber Gott hält sein Wort an Noah und all die Lebewesen in der Arche. Er lässt die Flut zurückgehen und sie können die Arche verlassen. Ein Neuanfang. Lest mal für euch selber diese ganze Geschichte und dann gerade auch diesen Neuanfang, nachdem Noah mit den anderen Lebewesen aus der Arche geht. Da sind ganz viele Anklänge von 1. Mose 1, von der ersten Schöpfung. Es ist fast wie eine Neuschöpfung Gottes. Und das Erste, was wir da lesen, ist total spannend. Kapitel 8, Abvers 20. 8 ab 20. Das ist direkt eigentlich das Erste, das da steht, nachdem Noah mit den Lebewesen aus der Arche gekommen ist. Erfahren wir. Noah aber baute dem Herrn ein Altar und nahm von allem reinen Vieh, von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott sagt, ich will fortan nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn der Mensch hat dazugelernt und ist fähiger geworden, das Gute zu leben. Steht das hier? Das wäre irgendwie logisch einleuchtend. Der Mensch hat dazugelernt und jetzt verheißt Gott, dass er auch zu den Menschen steht und nicht nochmal so eine Flut schickt. Aber nein. Hier steht was ganz überraschend anderes. Hört noch mal gut die zweite Hälfte von 21 zu, wo Gott sagt, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Der Mensch hat sich nicht gebessert. Man könnte fast meinen, wir sind hier wieder am Anfang von der Geschichte, wo Gott auf die Welt schaut und sagt, das Dichten und Trachten des Herzens ist böse immer da. Der Mensch hat sich nicht gebessert. Logisch wäre, wenn Gott schon bald die nächste Flut schicken würde. Und wieder eine. Und wieder eine. Stattdessen begegnet uns noch umfassender als vorher das große Aber der Gnade Gottes. Angesichts des sündigen Menschen entscheidet Gott sich für den Menschen und für den Erhalt seines Lebensraumes. Gott legt sich fest, den Menschen in seiner Sünde zu tragen, uns in unserer Sünde zu tragen. Gott legt sich fest, sündiges, kaputtes, ihn verneinendes Leben zu erhalten. Wohin der Mensch geht in seiner Sünde, ist Gott zuwider. Aber Gott geht mit. Was für eine Zuwendung hin zu den Menschen und dieser Erde. Und diese gnädige Zusage Gottes, die gilt nicht nur für Noah und seiner Familie, sondern ganz explizit für alle Lebewesen aller Zeiten. Ich lese aus 1. Mose 9, 13 bis 15. Gott spricht: Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Dafür steht also der Regenbogen. Für diese Verheißung Gottes, nicht mehr die ganze Erde zu zerstören, obwohl sie voller Sünde ist. Diese Erde besteht nur, weil Gott sie erhält. Und so ist unser Leben hier auf dieser Erde jeden Tag neu ein Geschenk Gottes an uns. Wir leben nur, weil Gott unser Leben erhält. Daran erinnern uns die Tageszeiten und die Jahreszeiten. Es soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Jeder neue Tag und jede neue Nacht ist Zeichen von Gottes Zuwendung und Barmherzigkeit. Jeder Regenbogen verweist darauf, dass Gott trotz allem diese Welt erhält. Wir leben nur, weil Gott sich uns verheißen hat. Sonst hätte uns die Sünde längst zerstört. Und mich hat das gestern, als ich mich damit beschäftigt habe, nochmal ganz froh gemacht. Nochmal zu wahrzunehmen, wie sehr mein Leben Geschenk ist. Und jeder Tag neu Geschenk Gottes an mich ist und überhaupt nicht selbstverständlich. Und habe dann ganz spontan gestern Abend ein kleines Fest des Lebens gefeiert, mir schön was gekocht und Kerzen angemacht und Musik. Einfach aus Dankbarkeit Gott gegenüber, das auch sagen zu wollen, ich freue mich, dass ich lebe. Und es ist nicht selbstverständlich. Gott legt sich also fest, kaputtes, sündiges, ihn verneinendes Leben zu erhalten. Heißt das, dass Gott sich mit der Sünde der Menschen abgefunden hat? Dass er akzeptiert, naja, es gehört einfach zu dieser Erde dazu und sich damit arrangiert? Nein, das heißt es nicht, denn das hieße, diese Welt aufzugeben. Was nützt die Gewährung von Lebensraum, die Erhaltung von Lebensraum, wenn das Leben darin von der Sünde zerstört wird? Statt Sünde sofort zu richten, entscheidet sich Gott dafür, inmitten dieser gebrochenen Welt Heil zu schaffen, Rettung zu bringen. Ich glaube, das muss man hier mitdenken, mitsehen. Statt Sünde sofort zu richten, entscheidet sich Gott dafür, inmitten dieser gebrochenen Welt Heil zu bringen, Rettung. Diese Entscheidung Gottes, dass er an uns und an dieser gebrochenen Welt festhält, ist für ihn ganz kostspielig. Denn darin liegt auch schon die Entscheidung für das Kreuz verborgen. Jesus sterben am Kreuz, das ist die Antwort Gottes auf die Sünde und Kaputtheit dieser Welt. Mit dem Kreuz gibt es in unserer kaputten Welt einen Ort der Rettung, so wie die Arche für Noah ein Ort der Rettung war. Dieser Ort der Rettung ist für uns das Sterben Jesu am Kreuz. Durch Jesu Tod und Auferstehung wird uns Rettung angeboten. Vergebung der Sünden. Ein neues Herz, das zum Guten fähig ist. Teilhabe an der guten Schöpfung, neuen Schöpfung Gottes. Die Entscheidung Gottes, an der Welt festzuhalten, ist für ihn also eine sehr kostspielige Entscheidung. Es hat mich selber nochmal sehr bewegt bei der Vorbereitung, mir das klar zu machen. Für Gott wäre es doch viel bequemer gewesen, diese Welt einfach zu vernichten und zu sagen, ich fange wieder von vorne an, mit einer Welt, die sehr gut ist. Aber nein, er entscheidet sich dafür, an uns und an dieser sündigen Welt festzuhalten und den Preis zu zahlen, der für ihre Rettung nötig ist. Gottes Festhalten an dieser Welt geht Hand in Hand mit seiner leidensbereiten Liebe zu dieser Welt. Gott verheißt Leben in einer sündigen Welt zu erhalten, damit ein Lebensraum entsteht, in dem der Mensch Gottes Heil empfangen kann. Leben unter der Verheißung. Ich möchte zum Abschluss zusammenfassen, was es konkret heißt, unter dieser Regenbogenverheißung Gottes zu leben. Und da nochmal einfach von dem, was ich schon gesagt habe, diese Linie nochmal weiterziehen und versuchen, für uns ganz konkret zu machen. Leben unter der Regenbogenverheißung Gottes, das heißt zum einen Leben unter der Geduld Gottes. Leben unter der Geduld Gottes. Dafür steht der Regenbogen. für die Geduld Gottes mit dem sündigen Menschen. Diese Geduld Gottes qualifiziert unsere Zeit heute, qualifiziert unsere Gegenwart. Gott erhält Leben, auch kaputtes Leben, weil er will, dass noch viele in Jesus die Rettung finden. Manchmal, wenn ich in den Nachrichten höre, was Menschen anderen Menschen antun, frage ich mich, warum greift Gott nicht ein? Warum richtet er einfach nicht die Bösen? Ich glaube, eine Teilantwort ist diese Geduld Gottes. Nicht eine gleichgültige Geduld, sondern eine Geduld, die zur Umkehr ruft, zu Jesus, die will, dass Menschen in dieser Welt Heil finden. Diese Geduld Gottes heißt nicht, dass es kein Gericht geben wird. Jeder wird eines Tages vor Gott für sein Leben zur Verantwortung gezogen werden. Und wer heute nichts von Gott wissen will und meint, ohne ihn leben zu können, der wird von Jesu Kommen und Gericht genauso überrascht sein wie Noahs Zeitgenossen damals von der Flut. Gott schenkt Lebensraum, damit Menschen in sein Heil hineinfinden. Gott hält sein Gericht zurück, weil er will, dass noch viele errettet werden. Gottes Geduld ist eine Geduld, die zur Umkehr ruft. Unsere Zeit heute ist qualifiziert von dieser Geduld Gottes. Noch ist Zeit und Raum, in Jesus Heil zu finden. Heute können wir Gnade empfangen für alles, was uns kaputt macht, was uns belastet in unserem Leben. Dazu sind wir eingeladen und dazu laden wir andere ein. Das ist unsere Botschaft in eine Welt, die nichts dringender nötig hat als Rettung von ihren Sünden. Die Einladung bei Jesus Gnade, Heil, Herstellung zu empfangen. Leben unter der Geduld Gottes heißt Leben unter der Möglichkeit der Gnade und des Heils. Leben unter der Verheißung, unter der Regenbogenverheißung Gottes, das heißt zum einen Leben unter der Geduld Gottes und das heißt zum anderen auch Leben unter der Treue Gottes. Leben unter der Treue Gottes. Wir leben in einer Zeit, in der es eine Tendenz gibt, sich alles offen zu halten, sich möglichst wenig festzulegen. Und da ist Gott anders. Es ist ganz typisch für Gott, dass er sich festlegt, dass er sich uns gegenüber festlegt. Und das ist doch eigentlich ganz erstaunlich. Er, der Allmächtige, schränkt damit ja seine Freiheit und seine Möglichkeiten ein, indem er sich festlegt, Verheißungen gibt. Aber gerade weil er es tut, können wir uns auf ihn verlassen. Gott legt sich fest und er steht zu dem, was er gesagt hat. Seit Noah haben nicht aufgehört Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott hat diese sündige Welt erhalten. Gott ist treu. Und zwar nicht nur in Bezug auf diese eine Verheißung, sondern in Bezug auf alles, was er uns zugesagt hat. So wie du dich darauf verlässt, dass heute Abend die Sonne wieder untergehen wird, so sicher kannst du dich auf alle Verheißungen Gottes verlassen. So sicher, wie du dich darauf verlässt, dass heute die Sonne wieder untergehen wird, so sicher kannst du dich auf alle Verheißungen Gottes verlassen. Mit dieser Verheißung nach der Flut lädt Gott uns dazu ein, seinem Wort zu trauen. Gerade dann, wenn du den Eindruck hast, dass um dich herum die Wasser tosen, sei gewiss, Gott hat dich nicht vergessen. So wenig, wie er Noah in der Asche vergessen hatte. Und vielleicht siehst du gerade wenig von Gott in deinem Leben und hast Angst vor diesem neuen Jahr. Dann lass dich heute Morgen daran erinnern, dass der treue Gott zugesagt hat, dir mit Gnade und Güte zu begegnen. Auf seine Gnade und Güte kannst du dich verlassen. So wird Gott dir begegnen. Gott ist treu. Er verheißt sich uns. Und deswegen sind wir eingeladen, als Glaubende zu leben. Als Menschen, die auf sein Wort hin hoffen und handeln. Und ich wünsche uns in diesem neuen Jahr, Gott beim Wort zu nehmen. Und im Glauben an ihn Schritte zu wagen. Vertrauen zu wagen. Wir möchten kurze Zeit der Stille haben zum Abschluss dieser Predigt, die ich mit einem Gebet abschließe. Herr unser Gott, hab du Dank dafür, dass du Geduld hast mit uns und mit allen Menschen, dass uns heute das Angebot deines Heils und deiner Gnade offen steht. Danke, dass es in Jesus einen Ort der Rettung für uns gibt. Und danke für deine Treue. Danke, dass du in Treue an uns festhältst und mitgehst, auch in dieses neue Jahr hinein. Wir bitten dich, stärke unseren Glauben, dich beim Wort zu nehmen und auf dein Wort hinzuleben. Amen.